Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Spezial-Doppelfolge über die neue religiöse Bewegung Shinjonji, über die wir seit einigen Jahren hier ja Aufklärungsarbeit betreiben. Ich bin Simon und in diesem zweiten Teil wieder nicht als Host, sondern als Interviewpartner von Mike Malke im Gespräch. Er ist Bibellehrer und Apologet in der syrisch-orthodoxen Kirche und kam auf mich zu, weil Shinjonji Undercover dabei ist, auch bei Ihnen in der syrisch-orthodoxen Kirche zu missionieren, sowie auch in vielen anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Ich habe ihm in diesem zweiten Teil Einblicke geben können in meine Recherchen, die ich in Korea angestellt habe. Dort habe ich mit hochrangigen Aussteigern der Sekte gesprochen, sowie mit einer ehemaligen Affäre des Sektenführers, die ich im Rahmen meines Einsatzes dort aufdecken konnte. Hört euch die Doppelfolge an, wenn ihr einen tieferen Eindruck davon gewinnen wollt, wer hinter dieser Gruppe steht, wie diese Sekte arbeitet und wie auch wir uns selbst und Menschen in unserem Umfeld vor ihr und ihrer Lehre schützen können.
So, nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück und wir haben festgestellt, Simon, dass wir tatsächlich unsere Schokoladenseite auf der anderen Seite hatten. Deswegen haben wir jetzt die Plätze getauscht. Weiter im Text würde ich sagen, Simon, ich würde vielleicht gerne nochmal auf die Methoden von Shinjonji genauer eingehen. Kannst du da ein bisschen vielleicht mehr dazu erzählen?
Ja, also im Grunde muss einem bewusst sein, dass da drinne eine Atmosphäre des Drucks und der Angst ist. Also es darf sich nicht so vorgestellt werden, als würde dort nur im Missionierungsprozess als würden nur da problematische Methoden angewandt werden, sondern auch wenn man drinne ist, ist es eine konstante Atmosphäre des Misstrauens. Also ich habe jetzt mit verschiedensten Aussteigern gesprochen, die auch teilweise jahrelang drin waren und gesagt haben, sie hatten eigentlich, wenn überhaupt, nur ein, zwei echte Freunde da drinne. Und bei den anderen wussten sie nie, wenn ich jetzt irgendwas Kritisches sage über die Lehre, über die Leitung, über dieses und jenes oder irgendeinen Zweifel äußere, wird es dann nicht weiter berichtet werden an den Leiter über mir. Also bei Shinjonji gibt es das Prinzip des Berichtens über alles Mögliche, was man macht, muss man eben Dokumentationen weitergeben und es herrscht dort im Grunde eigentlich eine richtige Stasi-Spitzelkultur. Also du weißt halt nie, kannst du jetzt deinem Freund im Vertrauen wirklich was sagen oder landest dann bei deinem Leiter und kostet dich dann irgendwie einen Posten oder führt zu irgendwie schwierigen Konsequenzen. Das ist ja generell auch das Problem, das hatte ich im letzten Gespräch ja auch schon gesagt, wenn Leute die Gruppe verlassen, dann wird es, je nachdem, wie sie sie verlassen, auch allen anderen bekannt gemacht und dann gilt man so als, wie sagt man, Person non gratia,
Non grata.
non grata, so, und dann melden sich Leute, mit denen du über Jahre hinweg jede Woche sehr viel Zeit verbracht hast, von heute auf morgen nicht mehr bei dir, weil du als ein Abgefallener, als ein Zerstörer, je nachdem, auch noch giltst, wenn du irgendwo dich mal kritisch geäußert hast. Also, das ist auch etwas, wie sie die Leute drin halten, indem sie im Grunde dich isolieren von deinem Freundeskreis, deiner Familie, indem sie dich dauerbeschäftigt halten und auch warnen vor kritischen Einflüssen jeglicher Art. Deswegen wird es auch immer nicht so gern gesehen, wenn Leute einen festen Partner haben außerhalb von Shinjonji. Das wird dann bei ihnen in der Liste auch als sogenannter Störfaktor aufgeführt. Und auf dem Weg haben die Leute dann irgendwann kaum noch soziale Kontakte außerhalb von Shinjonji und selbst die sozialen Kontakte innerhalb von Shinjonji sind in der Regel werden die nicht als echte Freundschaften erlebt. So, und damit wissen die Leute aber, wenn sie rausgehen, stünden sie vor dem Nichts. Wenn du dort 5 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre drinne warst und in dieser Zeit deine ganzen Freundschaften schleifen lassen hast, weil du nur noch für diese Organisation gelebt hast, dann stehst du oft erstmal vor dem sozialen Tod, wenn du da rausgehst. Plus, du weißt, die ganzen Leute, die bisher deine Familie waren, werden sich dann gegen dich wenden. Und nicht nur das, sondern wenn du rausgehst, dann wird versucht, mit Druck dich wieder reinzubringen. Wir haben über dieses junge Mädchen gesprochen, das wir rausholen konnten. Und da melden sich dann plötzlich Leute bei ihr am laufenden Band, lass uns doch telefonieren, hey, wie geht's dir? Und dann wird mit einem Love-Bombing den Leuten innerhalb kürzester Zeit von allen Seiten so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass sie sich fragen, ah, war das vielleicht die falsche Entscheidung, rausgegangen zu sein? Also diese Manipulation, die endet nicht in dem Moment, wo du Mitglied wirst, sondern während du drin bist, wirst du auch weiterhin die ganze Zeit mit den Methoden manipuliert.
Also, wenn ich das jetzt so für mich zusammenfassen kann, gerade Bezug nehmend dazu, dass du gesagt hast, die müssen Berichte schreiben über alles. Das heißt, die haben irgendwelche Vorgaben, die sie erfüllen müssen. Und wenn kein Bericht folgt, dann kommt die Frage, warum kommt kein Bericht? Also, das heißt, die Leute sind auch im Zugzwang, etwas zu tun. Sie müssen die Berichte schreiben. Und wenn sie dann aussteigen, dann kommt eine andere Art des Beschäftigthaltens, nämlich mit diesem Lovebombing, das du gerade gesagt hast, ne? Dass da, wenn 10 Leute der Meinung sind, dass ich etwas falsch getan habe, dann bin ich etwa die Einzige, die dann, ist es dann möglich, dass ich falsch liege, ne?
Ja, und wenn du dann auch nicht ein soziales Umfeld hast, das dich in geistlicher Hinsicht, also Glaubenshinsicht auffängt, oder ja, Freunde, Familie, die dann hinter dir steht und für dich da ist, sondern du dann auch noch in der Zeit diese ganzen Kontakte hast, schleifen lassen hast, oder es deiner Familie gar nicht erzählt, dass du bei Shincheonji bist, weil dazu werden die Leute auch oftmals angehalten, das nicht zu tun. Viele halten das über Jahre vor ihrer Familie geheim, dann stehen sie da alleine überfordert und werden somit auch unter einen richtigen psychischen Druck gesetzt. Und liebe Shinjongila, die ihr gerade zuschaut, das will ich euch an dieser Stelle auch mal sagen, ihr wisst gar nicht, was ihr eigentlich bei diesen Leuten auslöst, wenn ihr Menschen, die gerade ohnehin schon überfordert sind, dann auch noch mit so einem Druck oder unter Umständen auch noch Drohungen mit der Hölle kommt. Es ist wirklich manchmal wirklich herzzerreißend, wie Leute dort dann unter Druck gesetzt werden. Also mit einer Aussteigerin habe ich gesprochen, da sind die Leute zu ihr vors Haus gefahren, haben sich in die Bäckerei gegenüber gesetzt und haben ihr gesagt, hey, wir sitzen gerade vor deinem Haus in der Bäckerei, komm doch, wir wollen mit dir reden. Die hat sich gar nicht mehr aus dem Haus getraut. In Deutschland, die Frankfurter Shincheonji-Gemeinde. Also wir reden nicht über irgendwas irgendwo, sondern dass jeder Shincheonjiler kennt diese Sachen. Also dieser Druck, der auf Leute, die aussteigen, gemacht wird, ist massiv. Aber es wird auch ein System aufgebaut, dass die Leute gar nicht anfangen, sich überhaupt Fragen zu stellen. Also es wird gesagt, man soll sich nichts im Internet anschauen über Shincheonji, man soll sie nicht googeln. Ich bin sowieso, ich bin definitiv eine Person non
Du bist die
grata.
größte Red Flag, aber nicht wegen deiner Haarfarbe,
Ja,
sondern.
also ich bin da wirklich so mit der verhassteste in Deutschland, wobei das ist so ein, das stimmt auch so nicht ganz, was dann halt für Leute oft auch so total komisch ist, wenn sie da mit mir sprechen und merken, sie finden mich eigentlich ganz sympathisch, weil das dem Feindbild dann irgendwo nicht ganz entspricht, das aufgebauscht wird, dass da die bösen Verfolger und Zerstörer Shincheonji vernichten wollen. Was die Leute eben vermittelt bekommen ist, wenn deine Familie, wenn deine Freunde mit dir kritisch über Shincheonji reden, dann ist es ein Zeichen, dass der Satan am Wirken ist und das zeigt noch mehr, dass Shincheonji die richtige Gruppe ist.
Danke für das Stichwort. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Zeugen Jehovas bei mir waren. Und als ich dann praktisch nicht mehr hinter dem Berg gehalten habe, sondern in die Offensive gegangen bin, du musst mir das jetzt einfach mal so glauben, wie ich dir sage, Simon, bei dem einen, der hat mich angeguckt und es ist, als ob ein Schleier so gefallen wäre bei seinen Augen. Und ich habe gemerkt, wie ein Autopilot übernommen hat und er nur noch so glückselig gelächelt hat. Und dann haben die sich verabschiedet. Und da habe ich so gedacht, krass, ich habe so wirklich gesehen, wie ein Mechanismus gegriffen hat. Nämlich, die wurden vorher geimpft, pass auf, Ihr werdet angegriffen werden, ihr werdet in seinem Namen verleugnet werden, verfolgt werden. Schätzt euch glückselig, denn die Propheten vor euch, ist es nicht anders ergangen. Das kennen wir aus der Bibel. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Video hier sehen, dann fühlen Sie sich ja bestätigt in dem. Das heißt, die Leute, und das ist dann eben diese Gehirnwäsche, von der man spricht, wo der Autopilot übernommen hat, die haben sehr gute Arbeit geleistet, weil die rechnen alle Eventualitäten mit ein, eben auch unsere Kritik, solche Videos, ne? Und dann fühlen die sich bestätigt, weil sie sagen, ja, guck, das wurde uns ja gesagt, das wird genauso passieren. Deswegen finde ich das also sehr, sehr raffiniert, auch von, also ich bin neugierig geworden, was diese Person Manhili angeht. Kannst du mir mehr über ihn erzählen?
Ich war ja in seinem Geburtsort. Ich war, so haben mir das auch Anwohner gesagt, sogar in seinem Geburtshaus, das dort ja mittlerweile aber nicht mehr bewohnt wird. Und er war witzigerweise wohl zeitgleich auch in dem Ort gerade. Aber also Manili hat sich ein paar hundert Meter Luftlinie von mir befunden, aber seine Security Guards waren da im Weg. Ja, also er ist ja mittlerweile 93 Jahre alt, Anfang der 30er geboren, im ländlichen Teil von Korea. Und bei Shincheonji wird so ein Fake-Narrativ über ihn erzählt, das er den Leuten rüberbringt, um sich da im Grunde auf eine Stufe mit Jesus zu heben. Also jetzt ist ja gerade so die Weihnachtszeit und wer die Weihnachtsgeschichte liest in Lukas 2, 3, wird sehen, wie viele Parallelen es da gibt in der Geburtsgeschichte von Lee Man-hee. Dann behauptet er, dass er angeblich aus einer kaiserlichen Linie kommt oder dass nach seinem Berufungserlebnis 5 Tage lang ein helles Licht über seinem Haus war. Ich war in seinem Geburtsort und habe mich mit Anwohnern dort unterhalten. Und die konnten mir das nicht bestätigen, dass da tagelang ein Licht über seinem Haus war. Und die konnten mir auch nicht bestätigen, dass er aus einer kaiserlichen Linie kommt. Die haben sich darüber eigentlich sogar eher totgelacht, weil sie, und haben mir auch Gründe aufgeführt, warum das gar nicht sein kann. Und die kannten die Familie Lee dort sehr gut. Übrigens, keiner von seiner Familie glaubt an ihn. Also jetzt würden vielleicht manche Shincheonjiler sagen, ja, aber seine Familie hat ja auch nicht an Jesus geglaubt. Stimmt
Stimmt
so ein
absolut nicht. Also stimmt absolut, am Ende haben sie
Ja,
alle, ja.
bei Lee Man-hee wirklich keiner seiner Verwandten glaubt an ihn. Ich habe mit dem Pastor zu tun gehabt, in dessen Gemeinde der Bruder von Lee Man-hee gewesen ist, bis er vor ein paar Jahren verstorben ist. Und also es ist wirklich eigentlich eine Story von einem Mann, der es geschafft hat, durch das, dass er verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Sekten, in denen er gewesen ist, als junger Mensch, das zu einer neuen Lehre zusammenzuformen, eben eine neue Gruppe aufzumachen.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Also gibt es die Lehre von Li Manhi, gab es die schon vorher und da hat jetzt irgendwas Neues daraus konstruiert oder wie soll ich das verstehen?
Ja, also bevor Lee Man-hee Shincheonji gegründet hat, Anfang, also 1984 wird als Gründungsdatum angegeben, 14.03.84, war er in einer anderen Sekte der sogenannten Recreation Church und da davor war er in einer anderen Sekte dem Tabernacle Temple und dieser Tabernacle Temple wiederum ist aus dem Olive Tree Movement herausgekommen, einer anderen sehr großen Sekte, die auch in Korea sehr umstritten war. Genauso eben auch wie dieser Tabernacle Temple und auch die Recreation Church. Und er hat sich aus diesen verschiedenen Sekten Lehren in seine neue Sekte reingepackt. Wie eben die Rolle von ihm, auch wenn er da jetzt nicht das quasi eins zu eins übernommen hat, sondern immer mit verschiedenen Adaptionen. Aber das Verständnis der Gleichnisse, dass die Bibel in Gleichnissen geschrieben ist, die dann jemand auslegen muss, um gerettet zu werden. Ja, das ganze Verständnis von diesen Heilsepochen, die es da gegeben haben soll und verschiedene andere Details. Und im Grunde ist halt Shincheonji eine Ablegersekte aus einer aus einer gescheiterten Endzeitsekte, so wie dann, wenn Lee Man Hee irgendwann sterben wird, daraus wieder andere Sekten entstehen werden und ja bereits jetzt in Korea verschiedene Ablegersekten von Shinjeonji entstanden sind, also, wo sie sagen, Lee Man Hee ist ein abgefallener Prophet, aber hier geht dann die richtige Linie weiter.
Frustrierte Mitarbeiter.
Ja, so kann man sagen. Aber genau das ist die Story von Shinjeonji. Also es gab den Tabernacle-Tempel, in dem er lange drinne war und er hat das in der Lehre dann auch drin eingebaut, dass die alle abgefallen seien und er hätte dann quasi die richtige Linie weitergeführt. Er wäre dann von Gott auserwählt worden, dann das in seinem Sinne weiterzuführen. Und Anfang der 80er Jahre war er, und ich habe da mit Leuten gesprochen, die waren mit ihm in dieser Zeit bei Shinjeonji, als es noch wenige Dutzend Leute gewesen sind, hatte er auch noch gar nicht so diese Rolle, die er heute hat. Er wurde schon verstanden als der von Gott Erwählte, als Lehrer, Songsanim. Aber über die Zeit, als dann Shinjeonji immer mehr gewachsen ist, ist er immer mehr erhoben worden in eine nahezu gottgleiche Rolle. Das würden Shinjeonjiler jetzt so nicht sagen, aber de facto ist es so. Er hat sich dann immer mehr Titel von Jesus einverleibt und sich selber zugesprochen und wurde dann eben sogar zu der scheinbar wichtigsten Person des Neuen Testaments in der Shinjeonji-Lehre. Also mit der, es war dann auch ganz interessant in Korea, mich mit Leuten zu unterhalten, die eben jahrzehntelang drin gewesen sind, die dann die sich wandelnde Rolle von Lee Man Hee in dieser Zeit beobachtet haben und wie dieser Personenkult um ihn immer stärker, immer massiver geworden ist. Und was ich wirklich mit am schockierendsten fand, war, dass im Grunde, wie bei jedem Sektenführer auch, bei ihm sexueller, religiöser Machtmissbrauch stattgefunden hat. So, ich hatte dort ja um die 25 Interviews, wir haben noch gar nicht alle veröffentlicht. Die wichtigsten, sage ich mal, sind schon mal draußen. Und so das wahrscheinlich krasseste Video, das auch dazu beigetragen hat, dass jetzt auf der ganzen Welt Leute aus Shinjeonji ausgestiegen sind. Wir kriegen da Zuschriften aus Neuseeland, Korea, Indien, Australien, Frankreich, England, Deutschland, war ein Video mit einer ehemaligen Affäre von ihm, Hee-Suk Gong. Sie war 32 Jahre Mitglied bei Shinjeonji und ich hatte den Kontakt von ihr bekommen und mir wurde gar nicht so viel über sie gesagt, außer sie war halt lange in Shinjeonji, das wird ein gutes Interview und ich hatte erstmal gar keinen Plan, dachte mir, wow, krass, 30 Jahre, das wird was. Sie war Leiterin von einer verdeckten Kirche, hat so eine Fake-Kirche geleitet und wir hatten zwei Interviews und dann hatte ich, meine Frau kam dann nach 2 Wochen dazu. Das waren schon 2 richtig gute Interviews. Sie hat gesprochen über veränderte Lehren, wie mehrfach sich die Auslegung von der Offenbarung dann auch wieder verändert hat, wie Widersprüche reingekommen und angepasst wurden. Also das ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich, was ja gar nicht sein kann, wenn Lee Man Hee angeblich in der himmlischen Vision die erfüllte Realität gesehen hat, dass sich diese dann im Nachhinein mehrfach ändert. Und das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber da hatten wir schon super Interviews und ich hatte aber ein Gefühl, da ist noch irgendwie mehr dahinter. Da, sie hat mir Bilder gezeigt von ihm, wie er mit Frauen umgeht, die sehr, sehr touchy waren. Also wo er junge Frauen in einer Art und Weise angefasst hat, wie man als 70-jähriger Mann 20-jährige Frauen nicht anfasst. Ich hatte das Gefühl, da sollten wir nochmal drüber sprechen. Und es war eigentlich schon Urlaubsphase, meine Frau kam dann 2 Wochen später dazu, also 2 Wochen haben wir Interviews aufgenommen, 2 Wochen war angesetzt, dass ich in Urlaub gehe mit ihr und ich habe gesagt, Schatz, lass mich nochmal ein Interview aufnehmen mit der Dame, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und dann habe ich eine Übersetzerin nochmal organisiert und dann kam dieses Interview zustande und dann bringt sie plötzlich Liebesbriefe von Lee Man Hee mit, Bilder, wo er sie am Hintern anfasst, einen Partnerring, den er ihr gegeben hat, wo er den anderen Teil davon hat und auch eben Bildbeweise. Und in diesem Interview kam halt raus, dass über 7 Jahre er mit ihr regelmäßig geschlafen hat. Und das Schockierende daran war eben dieser Mechanismus, dass sie Angst hatte, in die Hölle zu kommen, wenn sie Nein sagt. Dass sie Angst hatte, von Gott verstoßen zu werden, wenn sie das nicht über sich ergehen lässt. Es geht jetzt nicht darum, hier wie die christliche Bunte irgendwie auf Gemeinschaften zu zeigen und zu sagen, da läuft was falsch, sondern dass dieser Mann im Grunde sich selbst in eine Rolle erhebt, in der ihm niemand widersprechen kann. Niemand in dieser Organisation Shinjonji kann sich gegen Manhili stellen. Und wenn doch, wird er direkt rausgeschmissen. Und da habe ich auch mehrere Leute kennengelernt, denen es so erging. Und er kann sich das einfach rausnehmen, junge Mädchen, die seine Enkeltöchter sein könnten, ich will nicht sagen zu verführen, im Grunde mehr oder weniger zu missbrauchen, denn sie haben gar keine Option, Nein zu sagen. Und niemand kann ihm widersprechen. Und Leute haben das mitbekommen und decken das, vertuschen das. Und das ist einer, finde ich, so dieser bösartigen Dinge an ihm und an diesem ganzen System, dass er im Grunde die Menschen finanziell und auch sexuell ausbeutet und die ganze Zeit eigentlich weiß, dass er lügt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Anhänger von ihm ihn aber da als eine Art Halbgott verehren. Und das bricht wirklich mein Herz, dass selbst als es rausgekommen ist, jetzt Frauen es fertig bekommen, andere Frauen, die Opfer dieses Menschen wurden, als Lügnerinnen hinzustellen und das alles kleinzureden, zu relativieren. Ja, dass er jetzt auch mal fleischlich handelt, ändert ja nichts daran, dass er trotzdem die erfüllte Realität gesehen hat.
Also, okay, ja. Es erinnert mich gerade, also ich habe gemerkt, dass irgendwie Südkorea sehr affin ist, was so Sekten angeht. Da gab es auch eine andere südkoreanische Sekte oder ähnliches Beispiel. Der Führer hat da mit einer Frau geschlafen um ihr. Die hatte Gebärmutterhalskrebs. Und er hat gesagt, wenn ich mit dir schlafe, dann wirst du gesund. Die Frau ist gestorben. Also ich finde das, mir fehlen die Worte einfach so.
Er hat vielleicht noch hier hinzugefügt, er hat ja nicht nur mit der Dame, die ich interviewt habe, das gemacht, sondern mit vielen jungen Frauen. Also das ist, und leider, wie du sagst, in Korea gibt es mehrere solcher Sekten. Es ist immer dasselbe Schema.
So viel zu dem Aspekt. Du hast gerade noch so am Rande das Finanzielle angesprochen. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, von denen du gehört hast, von denen, die auch nachweislich sind, wo er Gelder geklaut hat, unterschlagen hat? Ich meine, der hält ja bestimmt Spendengelder. Mit Spenden sollst du etwas Gutes tun. Hat er sich etwas sehr Gutes damit getan oder den Menschen geholfen damit?
Ja, ich könnte jetzt über viele Sachen sprechen, die ich jetzt hier nicht nachweisen kann, aber die schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahr sind. Aber um sich mal auf das zu beschränken, was man weiß, ist, er wurde vom koreanischen Gericht für schuldig gesprochen, weil er sich mit den Geldern von Shinjonji eine Villa bauen lassen hat, den sogenannten Peace Palace. Vor dem stand ich auch. Ich habe mich da auch mit den Securities unterhalten und hatte gefragt, ob ich denn mal ein Interview mit Herr Lee führen darf, aber hat nicht geklappt. Ich habe die auch gefragt, wer das Ganze bezahlt hat. Aber der hat sich da eine Villa bauen lassen mit den Geldern von Shinjonji und wurde eben deswegen wegen Unterschlagung von Spendengeldern für schuldig gesprochen. Aber das wird dann auch alles innerhalb von SEJ relativiert, schön geredet, glatt gebügelt. Aber ja, da wurden dann diverse Sammlungen gemacht für einen angeblichen Tempel, den er bauen wird, und von dem sehen wir nichts. Und man muss sich das mal überlegen, wie viel Geld da drin landet und wo landet es denn? Wo geht es hin? Denn ich habe mich mit Menschen unterhalten, die waren auf höchster Ebene aktiv für Shinjonji und die haben dann einen Hungerlohn für bekommen. Die lassen ja auch die Leute alle quasi, oder die lassen die Leute, er lässt die Leute da quasi für nichts für sich arbeiten. Dass er einen sehr ungesunden Umgang mit Geld hat, das haben mir verschiedenste Leute, die sehr nah an ihm dran waren, und damit meine ich wirklich den engsten Leiterkreis, mehrfach so bestätigt. Auch einen ungesunden Umgang mit Alkohol. Jetzt in vergangener Zeit, jetzt mit 93 ist es eine andere Sache, aber ja, Alkohol, Frauen, und er wird beschrieben als ein sehr herrschsüchtiger und, wie soll man sagen, wie sagt man das, wenn jemand schnell wütend wird?
cholerisch.
Ja, cholerischer Mann. Und da gibt es ja auch Videoaufnahmen, wo er Leute anbrüllt und in selbst deutsche Shinshon-Schüler, die werden das bestätigen können, wie er da kommt und sie da als Schweine beschimpft und ihr seid faul und ihr macht nicht genug und ihr missioniert nicht genug. Im Grunde geht es bei Shinshon-Ji die ganze Zeit nur darum, neue Leute reinzubekommen in diesen Laden.
Weil wahrscheinlich genauso viele oder noch mehr Leute vielleicht auch wieder rausgehen aus diesem Laden.
Genau.
Die brauchen immer wieder frisches Blut.
Viele, also das ist ja auch so eine ständige Fluktuation. Es kommen Leute rein, aber es gehen auch wieder sehr viele traumatisiert raus. Leider dann auch oft, soll man sagen, so traumatisiert und geschädigt, dass sie dann auch mit dem Glauben in vielen Fällen abschließen, was mich aus christlicher Sicht auch sehr traurig macht, weil sie da so einen geistlichen Missbrauch erlebt haben, dass sie nie wieder dann wirklich oder sehr schwer wieder sich vertrauend jemandem öffnen können, der ihnen die Bibel auslegt, weil sie erlebt haben, wie viel Schindluder da mit ihnen getrieben wurde. Aber ja, dieser Mann, Li Man-hee, um das nochmal so zu so sagen, ist im Grunde das Zentrum des Shinshon-Ji-Glaubens. Mich fragen Leute oft, warum machen die das? Wofür ist diese Organisation da? Was ist das größere Ziel? Und man muss sich einfach klar machen, selbst die Leute in der zweiten Reihe sind einfach nur Diener, ich würde sagen Sklaven dieses Mannes. Diese ganze Organisation existiert nur für seinen Geltungsdrang und damit er sich ja finanziell und auch sexuell an den von ihm gehirngewaschenen Mitgliedern bereichern kann.
Verstehe, aber um die Leute bei der Stange zu halten, ich meine, jeder vernünftige Gottesmann, Prophet macht Prophezeiungen, okay? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Prophezeiungen eingetroffen sind. Wie wird damit umgegangen? Gibt es solche Prophezeiungen, die er gemacht hat?
Ja, am laufenden Band. Also, und es hat sich jetzt gerade in den letzten Jahren so gehäuft, seine nicht eingetretenen Prophezeiungen, dass viele gemerkt haben, selbst hier in Deutschland, da ist doch was falsch, da ist doch was faul. Also vieles kriegen ja, ich sag auch hier in Deutschland, vieles kriegen ja die Leute in Deutschland gar nicht mit, weil die ganzen Bücher, die er früher geschrieben hat, nicht mehr verlegt werden. Also die Lehre, die sich mehrfach verändert hat, davon wissen viele gar nichts. Weil das ganze ehemalige Shinshon-Ji-Lehrmaterial aus dem Sortiment quasi genommen wurde, als der ehemalige Hauptlehrer von Shinshon-Ji, also wirklich der zweite Mann nach Li Man-hee, mit dem ich auch zwei Interviews hatte, rausgegangen ist und aufmerksam gemacht hat auf die Veränderungen in der Lehre, auf die Widersprüche in der Lehre. Deswegen vieles kriegen die Leute hier gar nicht mit, was da früher auch gesagt wurde und dann nicht eingetroffen ist oder was verändert wurde. Aber in den letzten Jahren hat er sich halt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, indem er gesagt hat, Corona ist die große Trübsal und eine ja versprochene weiße Schar von Menschen, die zu Shinshon-Ji strömen, die wird quasi aus dieser großen Trübsal heraus, also aus Corona heraus, dann kommen, jetzt ist Corona vorbei und Shinshon-Ji ist immer noch nicht so besonders groß. Sie müssen aber den Eindruck erwecken, dass sie besonders wachsen würden. Deswegen haben sie mittlerweile fast jedes Jahr eine Fake-Abschlussfeier, wo angeblich 100.000 Absolventen zusammenkommen in Korea und so getan wird, als würden sie total boomen. Aber nachdem sie jetzt schon 4 solcher Feiern gehabt haben und immer noch nur 300.000, 350.000 Leute sind, merken jetzt auch so langsam einige, also das kann doch nicht stimmen.
Jetzt kannst du viel behaupten, Simon, woher weißt du das? Dass solche Veranstaltungen stattfinden, wo Fake-Mitgliederzahlen dann veröffentlicht werden?
Ich glaube, das weiß jedes Shinshon-Ji-Mitglied auch, weil einfach weil Shinshon-Ji faktisch einfach nicht so wächst, wie sie es propagieren. Also wenn sie sehen, ihre Kirche hat jetzt mehr oder weniger genauso viele Mitglieder wie vor 5 Jahren, dann müssen sie im Grunde halt davon ausgehen, dass irgendwo anders die Kirchen jetzt aber dann dafür um das 6-fache, 4-fache, 3-fache gewachsen sind. Aber das denkt jeder jeweils. Und indem ich mit Aussteigern aus allen möglichen Teilen der Welt zu tun hatte und da auch die Anzahl der Mitglieder von den verschiedenen Kirchen so statistisch, tabellarisch vor mir dann mal aufgelistet bekommen habe, kann ich halt einfach sagen, dieser Wachstum hat nicht stattgefunden. Das berichten einfach Aussteiger dann aus den verschiedensten Shinjonji-Kirchen, wie viele Leute sie jeweils waren. Und sie sind faktisch nicht um das Dreifache gewachsen, wie sie es eigentlich hätten tun müssen, oder um das Doppelte. Und auch die Shinjonji-Mitglieder selber wissen ja Bescheid, weil bei diesen Abschlussfeiern sie oftmals sich dann Roben anziehen der angeblichen Absolventen. Und dann wird ihnen gesagt, ja, du ziehst ja gerade stellvertretend für jemanden die Robe an, der jetzt krank geworden ist
oder in Australien lebt.
Lebt, genau. Und den Leuten hier wird es dann vermittelt, dass in Korea das mordsmäßig wächst, und den Leuten in Korea wird dann vermittelt, dass es im Ausland mordsmäßig wächst. Das war für mich sehr erhellend, in Korea mit verschiedenen Aussteigern zu sprechen und zu sehen, wie die das wahrnehmen.
Also du hast deine Infos aus erster Hand.
Ich habe tatsächlich mit einer sehr hohen Leitung, die in dem Hauptquartier von Shinjonji in Kwachon gearbeitet hat, über genau diese Thematik gesprochen. Die haben dann, sind dann auf die Straße rausgegangen und haben dann unter fadenscheinigen Gründen von Leuten die Adresse und Unterschrift aufgenommen und haben diese Leute dann als Absolventen bei sich aufgeführt. Also das ist echt verrückt. Das ist aber auch wieder diese Sache, dieses Lügen findet auch von den Mitgliedern gegenüber ihren Leitern teilweise statt, weil so ein Druck da ist, Leute missionieren zu müssen. Es wird auch teilweise von Liman Hee gesagt, wenn ihr nicht so und so viele Leute missioniert, werdet ihr abgeschnitten vom Baum des Lebens, kommt ihr in die Hölle. Dass die Dinge erfinden, dass sie Zahlen übertreiben und beschönigen, um erstens nicht unter diesem dauerhaften Druck zu stehen, aber eben auch um genau nach oben hin zu beeindrucken und da diesem Druck einfach nachzugeben.
Simon, eine Frage, die mir da so aufdrängt, ist, wieso bleiben Menschen in der Sekte, obwohl Prophezeiungen, die gemacht worden sind, nicht eingetroffen sind? Der Mann wurde rechtskräftig dazu verurteilt, dass er Spendengelder veruntreut hat. Sexuelle Affären, die auch aufgedeckt worden sind. Warum bleiben die Menschen trotz dieser Kenntnisse in der Sekte?
Ja, also ich denke, ein Punkt ist schon, dass viele Leute das gar nicht mitbekommen. Also man darf nicht unterschätzen, wie gut diese Informationskontrolle bei Shinjonji funktioniert. Man kriegt gesagt, schau dir nichts Kritisches im Internet an, das sind Verfolger, Zerstörer, Lügner, der Satan ist durch die am Wirken, guck dir nichts an. Das heißt, du kannst die klarsten Informationen überhaupt im Netz haben, und Leute sind einfach so gebrainwashed, dass sie sich das gar nicht erst angucken. Ein anderer Punkt ist, wenn wir jetzt über Widersprüche in der Lehre zum Beispiel sprechen, dass man so viel zu tun hat bei Shinjonji, so viel Arbeit, so viel Aktivitäten, dass man gar nicht dazu kommt, sich mal zwischendurch hinzuhocken und kritische Gedanken zu machen, und es in so einem Speed immer weitergeht, dass einem viele Veränderungen in der Lehre gar nicht auffallen, weil die so schrittweise eingeführt werden. Erst wenn man dann Jahre später sich das so anschaut, merkt man dann oft, so erzählen mir das Aussteiger, hey, Moment mal, das hat sich ja dann irgendwann verändert. So, das ist echt crazy eigentlich, wie zum Beispiel früher immer gesagt wurde, die Offenbarung hat sich bereits zu 90% erfüllt. Irgendwann sagt Liman Hee dann auf einer Veranstaltung öffentlich, sie hat sich zu 80% erfüllt. So, und dann, das ist halt so ein klarer Widerspruch eigentlich.
Aber der Mann ist alt, vielleicht hat er sich vertan.
Ja, er hat auch schon tatsächlich erste Demenzanzeichen, da gibt es schon gute Indizien für. Aber das gibt einfach so verschiedene Dinge, wie früher wurde gelehrt, dass Offenbarung 18 sich schon erfüllt hat, und jetzt plötzlich hat es sich nur im Kleinen erfüllt und nicht im Großen, und die Erfüllung steht da noch aus. Also eigentlich solche Punkte, die werden aber schrittweise, langsam, Step by Step eingeführt, und so fällt es den Leuten oftmals gar nicht auf. Und die werden dann, wie gesagt, so beschäftigt gehalten, dass sie gar nicht dazu kommen, sich da Gedanken zu machen drüber. Plus, es ist ja auch nicht eine offene Atmosphäre, wo man dann mal mit jemandem drüber quatscht und sagt, hey, Moment mal, haben wir das früher nicht anders gehabt? Sondern was der Leiter von vorne sagt, hast du unhinterfragt einfach zu übernehmen. Und so will man halt auch kein schlechter Gläubiger sein. Man möchte nicht dem Satan Raum geben und dann auch noch seinen verheißenen Songsanim Liman Hee in Frage stellen. Und darum schluckt man die Dinge und denkt sich dann, ach, da wird irgendwas mit mir falsch sein. Ich habe wahrscheinlich falsch, weil etwas falsch verstanden, was falsch aufgefasst, weil es kann ja gar nicht sein, dass da Liman Hee jetzt hier widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Und da, wo Leute dann aber trotzdem zu dem Punkt kommen, hey, da gab es definitiv eine Veränderung in der Lehre oder was hier über die erfüllte Realität gesagt wurde, kann nicht ganz stimmen oder wurde verändert. Oder vielleicht sogar, da gab es eine Affäre, die definitiv faktisch stattgefunden hat, wie jetzt hier mit der Hee-Suk Kyung, mit der ich das Interview hatte, dann tun die Leute sich das halt irgendwo so ins Verhältnis setzen und sagen, ja, aber es gibt ja immer noch so und so viele Sachen, die sind ja trotzdem noch klar. Ob jetzt hier da ein Widerspruch ist, das ändert ja nichts am Gesamtkonzept. Oder wenn Liman hier jetzt so einen fleischlichen Fehltritt hatte, ändert ja nichts daran, dass trotzdem das und das alles stimmt. Dann wurden jetzt ganz interessante Mechanismen gewählt, als dieses Affärenvideo bei uns rauskam. Oder nicht nur bei uns, sondern das wurde auch auf koreanischen Kanälen und anderswo gezeigt und hat richtig eine Schockwelle ausgelöst. Da wird es halt relativiert, klein geredet. Zum Beispiel wurde dann gesagt, dass Liman Hee durch den Krieg so viel Schlimmes erlebt hat, dass er da einfach ein bisschen ein rauerer Mensch geworden ist und er ist ja auch schon so alt und er ist ein einfacher Mann vom Feld und er wusste dann halt einfach nicht, wie man
Aber
mit Frauen.
er wird doch der Überwinder genannt. Also er kann keine fleischlichen Gelüste überwinden oder irgendwelche Traumata und das wird dann damit entschuldigt.
Was ich sagen ist, er hätte nicht die Affäre gehabt, sondern sich nur Frauen auf eine nicht so tolle Weise genähert. Aber das halt eben, weil er einfach da so von seinem Wesen her ein schlichter, einfacher Typ wäre. Aber das ist ja eine sehr obviously Mist. Also zu sagen, in der koreanischen Kultur, das haben sie auch gesagt, da war das halt einfach normal, dass ein älterer Mann sich väterlich einer Frau auf so eine Weise nähert. Das war auf dem Land, war das normal. Da frage ich mich halt, warum löst es dann auch in Korea solche Austrittswellen aus?
Ich wollte gerade sagen, also ich kann gerade in diesen asiatischen Ländern, da sehe ich, dass eine Ehrfurchtshaltung voneinander gibt. Selbst bei der Begrüßung berührt man sich
Ja,
da
richtig.
kaum mal
Das
so.
ist in Korea undenkbar. Aber eben, weil deine Frage ja war, wieso bleiben Leute trotzdem drinne? Weil halt eben das Ganze relativiert, klein geredet, schön geredet wird. Aber da, wo Leute zu dem Punkt kommen, nee, das muss passiert sein, da tun sie das halt mit anderen Dingen dann irgendwie versuchen zu überdecken.
Kann es aber auch sein, dass es sehr, sehr schwer ist, für sich einzugestehen, dass man all die Jahre lang eine Lüge aufgesessen ist, dass man seine besten Lebensjahre einer Sekte zur Verfügung gestellt hat, die eigentlich
Absolut.
das Licht geführt hat?
Stell dir vor, du bist eine Frau, vielleicht mit 25, 26 da reingerutscht, hattest immer ein Ziel, Familie zu gründen, Kinder zu haben und dann realisierst du nach 12, 13 Jahren, das ist alles falsch gewesen und der Familienwunsch ist vielleicht gestorben oder Kinderwunsch. Oder du hast da dein Studium abgebrochen oder hast da eine 5, 6, 7, 8-jährige Lücke im Lebenslauf oder hast die Beziehung zu deinen Kindern vernachlässigt, zu deinen Eltern vernachlässigt. Nicht, dass alle Shinjeon-Schüler das machen, an der Stelle mal erwähnt, aber sehr viele und diese Gruppe bringt einen noch indirekt und manchmal direkt dazu, sich das einzugestehen, dass diese ganzen Opfer für nichts waren, nicht nur für nichts, für einen Scharlatan, der sich an einem bereichert hat, das ist schon schmerzhaft und Leute, die leben manchmal lieber in der Lüge als sich die schmerzhafte Wahrheit einzugestehen. Vielleicht kennst du den Film Matrix, wo jemand irgendwann wo ja im Grunde das ganze Konzept ist, dass wir uns in einer Matrix befinden, die von Computern animiert wurde. Und dann werden einzelne Leute aus dieser Lüge, aus dieser Matrix rausgeholt in die Realität. Und dann gibt es einen, der will lieber freiwillig zurück zur Lüge, weil ihm die Wahrheit einfach nicht schmeckt, weil die so hart ist. Und was dann auch reinspielt, ist, dass man bei Shinjeonji die ganze Zeit vermittelt bekommt, die ganzen babylonischen Kirchen können euch keine echte geistliche Heimat bieten. Es gibt niemanden außer uns, der das wirklich kann.
Und für die sind dann alle Kirchen, alles außerhalb von Jin-Jong-Ji ist dann die Hure Babylon.
Richtig. Und die Leute, die sind dann halt oft so, dass sie sagen, ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Also es wird einem bei Shincheonji so sehr eingeredet, dass alle anderen Kirchen eben genau diese Hure Babylon sind, dass man Ja, dass man denkt, Shin Jeong-ji ist alternativlos. Und dass Leute, selbst dann, wenn sie Shin Jeong-ji verlassen, weil sie merken, da stimmen Dinge nicht, denken, sie hätten das echte Christentum verlassen.
Sie
Weil
haben,
ihnen
ja.
so sehr eingeredet worden ist, während ihrer Zeit bei Shincheonji, diese ganzen Kirchen sind so schlimm, sind so böse. Wenn du auch mal diese Rundbriefe von Liman Hee dir anguckst, wie oft er da wettert gegen Pastoren, gegen Kirchen. Der Mann, der macht gefühlt ja nichts anderes, aber das ist ein echt zentrales Thema bei ihm. Und das über Jahre zu hören, tut den Leuten einen Eindruck wecken, Shincheonji oder gar nichts. Und ich glaube, da vielleicht auch sind solche Interviews wie heute eine ganz gute Möglichkeit zu zeigen, hey, da können Leute aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen zusammensitzen als Brüder in Jesus und wir sind eben nicht alle miteinander verstritten, sondern können uns um zentrale christliche Bekenntnisse gemeinsam versammeln und können auch dann damit leben, dass man Dinge mal anders sieht. Ich glaube, bei Leute, die bei Shincheonji landen, landen da manchmal vielleicht deswegen, weil sie sich die hundertprozentig klare Wahrheit wünschen, wo ihnen genau gesagt wird, so sollst du leben, so sollst du glauben. Und ehrlicherweise, das findet man außerhalb von Shincheonji nicht. Aber das ist auch okay, dass man mit offenen Fragen im Leben und im Glauben manchmal lebt, ist okay, das gehört dazu. Dass man damit umgehen können muss, dass unterschiedliche Kirchen über verschiedene Dinge anders denken und glauben, das ist okay, das darf man und muss man ein Stück weit aushalten, solange die zentralen Dinge weiterhin im Zentrum sind und klar sind. Und das ist eben, glaube ich, was auch Shincheonjila dann aber fälschlicherweise denken, dass nirgendwo anders die wahre Erkenntnis zu finden ist und selbst wenn sie merken, Shincheonji ist falsch, wissen sie dann halt nicht, wo sollen sie sonst hingehen.
Simon, als ich so Shincheonji wahrgenommen habe, habe ich das Ganze, um ehrlich zu sein, so ein bisschen belächelt für mich. Also, weil ich hab mein Standing in meinem Glauben. Ich habe aber vielleicht den Fehler gemacht, dass ich das auf auch andere projiziert habe. Und jetzt erfahre ich immer mehr, dass diese Person aus der syrisch-orthodoxen Community auf einmal Shincheonjila ist, der jetzt im Geheimen agiert und versucht, Leute zu akquirieren, sage ich mal. Und dann erfahre ich erfahre wirklich fast wöchentlich von unseren Leuten, die dazugehören. Und meine Frage ist jetzt an dich. Ich meine, das tut mir schon weh, weil ich schon weiß, sie gehören unserer Kirche an. Deswegen möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie es sich für ein Familienmitglied anfühlt, das erfährt, dass der Bruder, der Sohn, die Schwester drin ist oder ein sehr naher Freund. Wie soll man mit solchen Menschen umgehen und welche Fehler sollte man vor allen Dingen vermeiden?
Ja, also vielleicht nicht so scharf reden, wie das vielleicht manche Shincheonji-Kritiker öffentlich machen, weil man ja in einem ganz anderen Beziehungsverhältnis zu jemandem steht. Also wenn ich jetzt ein Video mache, wo ich über Widersprüche und Fehler und Affären von Liman Hee spreche, dann kann es sein, dass Leute mich vielleicht nicht mögen, aber es arbeitet trotzdem in ihnen. Sie haben aber auch keine Beziehung zu mir und gucken sich das alles online an. Wenn man aber in einem Vertrauensverhältnis zueinander steht, dann muss man auch, glaube ich, anders über so sensible Themen sprechen und sich fragen, ob man vielleicht überhaupt über das Thema reden will. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das sagen mir eigentlich alle Aussteiger, ist, dass man eine Umgebung schafft, in der sich die Mitglieder frei fühlen, sie selbst zu sein und frei, also ihr wahres Ich eben auszuleben und nicht das Sekten-Ich, das sie bei Shincheonji haben. Denn ich würde nicht mehr so sehr sagen, dass Leute umprogrammiert werden, schon auch, aber mehr so, dass sie ein Sekten-Ich haben und das quasi wie so eine Art, naja, Mantel ist, den sie anziehen und wenn man die richtigen Knöpfe drückt, wird es aktiviert. Aber was sie brauchen, sind, glaube ich, einfach Zeiten, wo sie bei ihren Freunden, bei ihrer Familie abhängen können, eine gute Zeit verbringen können und einfach sie selber sein können, wo es nicht darum geht, was sie leisten, wie viele Leute sie missionieren, welche Rolle sie haben, welche Funktion sie haben, sondern einfach nur, wo man sie als Mensch sieht, liebt und schätzt.
Wo also nicht immer Shincheonji Thema ist.
Ja, das, genau. Aber auch, wo sie merken, hey, dem geht es ja um mich und nicht wie bei Xinjiang, wo es nur darum geht, was ich für die Gruppe mache. Weil bei Xinjiang geht es ja, du bist dann jemand, wenn du missionierst, wenn du viel mitarbeitest, wenn du was tust, wenn du mitgestaltest. Aber die Leute, mit denen du jede Woche wie mit einer Familie scheinbar zu tun hast, die melden sich dann schnell auch mal nicht mehr, wenn du nicht mehr kommst oder wenn du nicht mehr so aktiv bist. Und wenn sie sehen, hey, aber meine Freunde, meine Verwandten, die bleiben an mir dran, die suchen den Kontakt zu mir, die wollen mit mir abhängen, ich bin denen wichtig, dann löst das auch bei Menschen Denkprozesse und emotionale Prozesse aus, bei denen sie merken, hey, da sind Leute, denen es wirklich um mich geht.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, aber ich sehe das auch so, dass das so als eine Art konkludentes Einverständnis gewertet wird, wenn ich nicht mit denen über das Thema rede. Also wenn sie reden nicht mit mir über das Thema, also akzeptieren sie mich so, wie ich bin. Das heißt, ich muss ja irgendwann mal mit denen über das Thema
Ja.
reden. Und wie kann ich das machen?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich sehe auch, man kann dann auch so ängstlich sein, sein Kind zu verlieren, dass man, also so geht es manchen Eltern, dass sie das Thema so ausklammern, dass im Grunde vielleicht bei, ja, dann so der falsche Eindruck entsteht, man ist okay damit. Also ich denke, man muss sich selber einfach gut einschätzen können und ne, vielleicht ist man theologisch fit in der Bibel, kennt sich aus in dem, was man glaubt und kann dann anhand von dem auch ins Gespräch gehen. Und ich denke schon, es sind mittlerweile echt viele Ressourcen online. Wir haben eine Website geschaltet, xinjiangqi-geprüft.de, wo ganz viele Widersprüche in der Xinjiangqi-Lehre, Veränderungen und so weiter aufgeführt wurden. Wir haben einen Kanal geschaltet, Xinjiangqi Exposed, wo wirklich hochrangige Leiter, Leute, die tief drinne waren, die Korruption und so weiter von dem Ganzen zeigen. Und ich glaube schon, dass wenn man sich die Zeit nimmt, sich da reinzudenken, wortgewandt ist, sich in seinem Glauben auskennt, dass man sehr wohl sich da Wissen anlesen, aneignen kann, mit dem man im Gespräch auch den anderen zum Nachdenken bringen kann. Vielleicht geht es einem aber auch so, dass man nicht so gut darin ist, argumentativ den anderen zu Denkprozessen anzustoßen. Und dann ist es aber gut zu wissen, was die Ressourcen und Seiten sind, die man im richtigen Moment dann auch anführen kann. Ich denke, man sollte vermeiden, jede freie Minute dazu zu nutzen, aber sollte trotzdem schon auch immer überlegen und fragen und Gott fragen, hey, wo sind denn vielleicht Momente, wo ich es tun sollte, wo ich es tun muss? Ich denke, man kann gute Fragen stellen. Also was man einfach nicht vergessen darf, ist, viele Leute, die da drin sind, sind einfach Opfer dieses Systems und leiden selber unter dem, was sie da machen. Sie denken, sie dienen Gott damit, sie denken, sie tun damit der Welt und den Menschen etwas Gutes, wenn sie lügen, wenn sie täuschen. Und ich glaube, sich diesen Blick auf seine geliebten Menschen im Umfeld zu bewahren, ist was ganz Wichtiges, dass man nicht in seinem eigenen Kumpel, seinem Nichten, seinem Neffen, seinem Sohn plötzlich den Feind sieht, sondern selbst wenn sie Dinge machen, die einen vielleicht verletzen, weniger Zeit mit einem verbringen, sich nicht mehr melden oder ja, irgendwie wichtige Familienanlässe skippen oder früher gehen oder so. Das sind Dinge, die können einen ja auch total verletzen und die Beziehung dauerhaft beschädigen. Und das ist genau das, was Xinjiang möchte. Sie wollen, dass die Verwandten und Freunde von sich aus sich zurückziehen, sodass sie noch mehr ihre Greifarme auf die Menschen haben können und sie noch mehr vereinnahmen können. Und das ist so das Perfide. Das heißt, man muss eigentlich auch, glaube ich, der Mama ein hartes Fell haben und diese Verletzungen und so weiter irgendwo versuchen runterzuschlucken und weiter um sein Kind, um seinen Freund kämpfen und an ihm dranbleiben. Ja, und da wichtige Fragen und gute Fragen stellen. Also ich denke, eine Frage, die ich stellen würde, würdest du, das ist eine Frage, die ich gerne stelle, würdest du wollen, dass deine Kinder genauso ein Leben führen wie du gerade? Weil das ist das eine, für sich selber zu sagen, ich arbeite da 25, 30 Stunden die Woche für diese Gruppe, neben meinem Vollzeitjob. Und ich übertreibe nicht, das ist für viele Leute genauso Realität. Und eine Sache, wenn ich das alles so mache und da unter diesem dauerhaften Druck und Angst und so weiter stehe, Aber würde ich denn das wollen, dass meine Kinder das so erleben? Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die vielleicht auch gerade viele, viele Mütter, die einen Mutterinstinkt haben, gut, der wird ja von manchen geleugnet, aber die in sich drinne das spüren, sie wollen eigentlich das Beste für ihre Kinder, eigentlich merken, nee, so ein Leben, wie ich da gerade habe, will ich nicht. Also ich würde immer Fragen stellen, die bei dem anderen Denkprozesse auslösen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass bei dem anderen selber die Aha-Effekte kommen.
Ich verstehe. Also, um nochmal das zusammenzufassen, also auf jeden Fall mit Verständnis begegnen. Nicht das Thema immer thematisieren, ihnen Raum geben, sie selbst sein zu können, nicht die Sekten, nicht, wovon du gesprochen hast. Wenn man sich intellektuell oder theologisch in der Lage fühlt, kann man Denkprozesse anstoßen. Wenn nicht, kann man sich auch auf deinen Kanälen informieren und vielleicht schafft man es auch, dass das Familienmitglied sich deine Kanäle anschaut. Aber wenn alles nicht fruchtet, würde ich sagen, dass man sich nicht schämen sollte, Hilfe zu holen von außen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Schamgefühl der Familie so hoch ist. Ja, was wird denn die Gemeinde sagen, wenn die Leute das erfahren? Aber hier, was zählt mehr, denke ich? Das Ansehen in der Gemeinschaft, und ich sage dir ehrlich, machst du was, reden sie über dich, machst du nichts, reden sie sowieso über dich, deine Gemeinschaft. Verstehst du? Deswegen denke ich, hier geht es um die Seele eines Familienmitglieds, einem nahestehenden Menschen. Man soll sich einfach Hilfe holen von jemandem, der eben dieses theologische Know-how eventuell besitzt oder den Intellekt dafür.
Ich denke, dieses Thema der Scham ist was ganz Wichtiges. Also was ein Fehler wäre, den man vermeiden sollte, wäre seinen Verwandten oder Freunden auf so eine Weise zu kommen, wie kannst du nur so dumm sein, an sowas zu glauben? Damit spielt man der Sekte nur in die Karten. Also selbst wenn man manchmal am liebsten den anderen vielleicht schütteln will, jetzt kapierst du, ist es wichtig, glaube ich, einfach die Fragen zu stellen, die bei dem anderen die Aha-Effekte
Du hast gerade
auslösen.
gesagt, ich glaube, das wird passieren. Wie konntest du nur so doof sein? Ich meine, du hast ja mit so vielen Aussteigern gesprochen und auch du hast auch Einblick in die Strukturen. Kannst du mir mal sagen, von welchen Gesellschaftsschichten wir da sprechen? Wer ist da alles drin jetzt, wenn du jetzt so den Querschnitt der Gesellschaft geben müsstest?
Alle. Ich, wirklich, das ist das, was Leuten bewusst sein muss.
Also haben wir
Da,
Akademiker da drinne?
du, da sind Ärzte drinne, Polizisten, ein Professor an der Universität und alle anderen halt auch, ne? Also es ist natürlich so, dass Xinjiang dazu führt, dass Leute ihr Studium abbrechen oder nicht mehr packen und da auch die berufliche Laufbahn oft drunter leidet. Aber manche mit sehr viel Selbstdisziplin oder wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben erst in die Gruppe gekommen sind, schaffen es da trotzdem parallel auch beruflich weiterzukommen oder standen schon an einem guten Punkt. Also das ist nicht eine Sache von Intellekt oder sozialer Schicht und da darf man sich dann auch nicht mit so falschen, schamhaften Gedanken selber quälen. So. Manchmal ist es vielleicht so, dass man in der Erziehung Fehler gemacht hat, aber da jetzt sich dazu fragen, ja, das muss daran liegen, dass ich in meiner Erziehung was falsch gemacht habe oder das, da kann wirklich, das würde ich heute so sagen, jeder reinrutschen. Diese Manipulation ist so perfide, ist so gut gemacht, dass durch diesen Informationstunnel, durch dieses Lovebombing, durch dieses eingelullt werden, beschäftigt werden und dann jeder da reinrutschen kann und wenn man drinne ist und dann in diesem System aus Druck und Angst sich befindet, Angst zu haben, in die Hölle zu kommen, wenn man das hinterfragt, da kannst du Leute jahrelang in mentalen
Ja,
Gefängnissen
vor
halten.
allen Dingen, wenn man erst am Ende damit um die Ecke kommt, dass dieser Südkoreaner, der, keine Ahnung, der Beistand ist, der erwähnt wird, weil von Anfang an wird das nicht funktionieren. Das ist.
Ja, also ich denke, wenn man über dieses Thema Scham spricht, ich glaube, was es schon noch braucht, ist in gewisser Hinsicht ein Durchbrechen dieser Ehre-Scham-Kultur, dass man halt sagt, hey, ist mir auch egal, ob jetzt dann die Leute über meine Tochter, über meinen Sohn reden, weil wichtiger ist, dass ich eine gute Beziehung zu ihm habe
Ja.
und dieses alles da immer versteckt halten müssen, führt dann auch nur dazu, dass dann die Kinder sich nicht trauen zu öffnen vor ihren Eltern und ihren Freunden.
Ja.
Und dass sie das tun können, das ist was ganz Wichtiges.
Ja, also Ich denke auch nicht, wenn man sich Hilfe holt, meine ich nicht, man soll aufs Dach und nach Hilfe rufen, ne? Also vertrauensvoll sich an Experten
Ja.
wenden und diese Menschen, die werden auch so delikat und sensibel mit diesem Thema umgehen, weil das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier erstmal keine Namen nennen wollen. Und wie gesagt, die Akteure, die da die treibende Kraft dahinter sind, von denen wir ganz genau wissen, wer sie sind. Die sollen ruhig da drinnen bleiben. Also ich habe da gar kein Problem damit, wenn sie immer nach Südkorea pilgern. Aber die sollen die Leute nicht hinters Licht führen. Die sollen sich nicht als Christen ausgeben, sondern klipp und klar sagen, wir gehören zu Xinjiang. Und dann können sie tun und lassen, was sie wollen. Mir geht es einfach nur um dieses Heimliche, ne?
Ja, voll. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe das auch immer so gesagt, bevor ich nach Korea gegangen bin, seit ich dort war, würde ich sagen, selbst wenn sie offen und transparent sind, ist Xinjiang eine zerstörerische Gruppe, weswegen ich weiter Aufklärungsarbeit betreiben würde. Aber genau, das ist eigentlich die Hauptsache. Jeder kann ja glauben und denken, was er möchte, aber er soll transparent sein. Und da würde ich dann schon auch als Verwandter oder wenn man in einem Verein tätig ist oder anderswo auch Grenzen aufzeigen. Weil was schon auch passiert ist, dass Xinjiang-Ji-Mitglieder in Vereinen mitmischen, in Schlüsselrollen gehen, um auf dem Weg ihren Einfluss geltend zu machen und Leute in die Gruppe reinzubringen. Und das geht nicht. Also, wenn jemand in einem Verein tätig ist und das als sein Missionsfeld benutzt, dann wäre da eine Grenze erreicht, wo ich sagen würde, hey, wir wollen dich nicht aus der Community ausgrenzen, aber das geht nicht, dass du jetzt hier dann undercover wie so ein trojanisches Pferd reinkommst und dann verdeckt missionierst. Oder wenn du Familienfeiern dazu nutzt, Hochzeiten dazu nutzt, um jetzt hier undercover verdeckt zu missionieren. Das muss man und darf man und soll man Leuten auch, glaube ich, schon klar sagen. Aber gleichzeitig Leute auch nicht unter Generalverdacht stellen. Was ich schon auch erlebe, sind Eltern, die überfordert sind und dann da mal eine zu harte Linie gegenüber ihren Kindern haben. Und solche Fälle werden ja auch wieder instrumentalisiert bei Xinjiang-Ji. Das ist ja das Problem.
So Märtyrertum.
Genau, also in Korea, da hast du natürlich bei ein paar hunderttausend Mitgliedern immer wieder auch mal Eltern, die damit nicht so gut umgehen und ihre Kinder dann einsperren oder so Sachen. Und das wird dann bei Xinjiang-Ji instrumentalisiert, um zu sagen, guckt mal, wie groß die Verfolgung ist. Und dann holen sich solche Eltern, die ihre Kinder einsperren, Sektenberater, die dann mit den Kindern sprechen sollen. Und dann wird es dann so dargestellt, als würden die Sektenberater da so perfide Pläne schmieden und die Mitglieder mit Gewalt dann da rausholen wollen. Also das sind alles so Dinge, die spielen Xinjiang-Ji einfach nur in die Karten, wenn man ihnen dann auch noch das Gefühl gibt, sie wären jetzt Märtyrer. Aber dass es gesunde Grenzen gibt, ist, glaube ich, schon wichtig, das auch zu vermitteln.
Okay, so eine abschließende Frage vielleicht noch. Was sind so typische Warnzeichen für Familien, dass ein Familienmitglied oder ein nahestehender verwandter Freund in der Xinjiang-Ji-Sekte drin ist?
Ja, das Problem ist dabei wirklich, dass sehr viele das über lange Jahre geheim halten. Also ich habe mit Aussteigern gesprochen, die waren da 5 Jahre drin und ihre Familie wusste nichts davon. Und dann, wenn du aussteigst, ist es dann halt umso schwieriger, dich dann plötzlich zu öffnen. Ich denke, es ist, wenn man im selben Haushalt wohnt, nochmal leichter. Also wenn jetzt das Kind plötzlich zweimal die Woche, dreimal die Woche in einem Zoom-Meeting bei einer Bible Study verschwindet, dann wäre ich sehr schnell hellhörig. Also ich bin in einer sehr aktiven Kirche. Wir haben verschiedenste Angebote. Aber wenn jemand dann dreimal die Woche, viermal die Woche in irgendwelchen Zoom-Meetings ist, dann ist das schon weit, weit, weit über den Durchschnitt von dem, wie eine normale christliche Gemeinschaft Leute auch einspannt. Und da würde ich genauer nachfragen und hinhören. Und ja, wenn auch das Kind gar nicht so richtig, oder ja, wenn man fragt, hey, wo bist du denn da? Und der Verwandte, der Freund, das gar nicht richtig sagen kann, also gar nicht richtig benennen kann. Ja, so eine Gruppe von Christen und dann auch es vielleicht einfach selber nicht weiß. In manchen Fällen, also wir sprechen jetzt von verschiedenen Stadien. Jetzt habe ich gerade so das Stadium angesprochen, wenn das Kind Kurse besucht und noch nicht reingerutscht ist. Und glücklicherweise ist das ein Stadium, in dem man viele Leute auch noch rausholen kann. Aber genau deswegen weist Shin Jong-ji die Leute an, in dieser Phase sich sehr bedeckt zu halten, damit erst dann, wenn die Gehirnwäsche schon so weit vorangeschritten ist, dass die Verwandtschaft auch nicht mehr so viel machen kann oder die Freunde, man sich dann erst ihnen gegenüber öffnet. Das ist eben das Trickige. Das muss man wissen. Die gehen so weit, dass sie, ich hatte eine Aussteigerin im Interview, die wurde angewiesen, wie sie dann langsam, langsam immer weniger in ihre Kirche gehen soll. Und statt zur wöchentlichen Bibelstunde oder dem Hauskreis dann gar nicht mehr zu gehen und dann viele Fragen gestellt zu bekommen, dreimal im Monat nur noch zu kommen, zweimal, einmal, damit es nicht so auffällt und man denkt, ach, die kommt jetzt halt einfach nicht mehr so oft und genau, dass man so einen langsamen Abgang hat.
Aber ist das kein Widerspruch zu Ihrem eigentlichen Vorhaben, dass die Leute erstmal in den Gemeinden bleiben sollen, wo sie sind, damit sie verdeckt missionieren können?
Ja, sie agieren unterschiedlich. Also es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie sie die einzelne Person einschätzen. Manche Leute, die sind, bevor sie schon festes Mitglied sind, noch während sie in diesen Bibelkursen sind, die vorbereitend nötig sind zu absolvieren, um Mitglied werden zu können. Manche sind bereits in dieser Phase am Missionieren und laden Leute ein in der Zeit, wo sie selber noch gar nicht voll aktives Mitglied sind. Das ist interessant. Und andere, die kriegen sie gerade so da irgendwie rein, sag ich mal. Aber die haben dann immer noch ihre Fragen und Zweifel. Und solche Leute würden sie jetzt tendenziell eher nicht als trojanische Pferde in Kirchen reinschicken, sondern sie dann für Straßenmissionen oder Online-Missionen und so weiter nutzen. Also da muss man schon auch ein bisschen, ich würde nicht sagen abgekatert sein, aber ein bisschen abgehärtet sein, um das auch so zu bringen, ne? Das gibt schon, also ich kenne einen Fall in Frankfurt, da haben sie den Enkelsohn eines Pastors gecatcht auf der Straße, ihn missioniert und ihn dann aber, der ging dann weiter in seine Gemeinde und er hat dann einen Lehrer von Shinjonji in die Gemeinde eingeschleust und der hat dann über Monate diese Kirche unterwandert mit Lehrinhalten, die er reingebracht und am Ende sind 25 Leute aus dieser Kirche. Eine italienische Gemeinde war das, in Shincheonji gewechselt.
Unglaublich.
Und so gehen die auch durch Familien und unterwandern wirklich die tiefsten Beziehungen. Also das machen sie. Bei dem, der wurde dann die Erntemaschine genannt, der Kerl. So agieren sie schon, aber bei anderen wissen sie, ah, er oder sie ist glaubensschwach und hat vielleicht auch eine sehr fitte Gemeinde und eine sehr fitte Familie, die dann total starken Einfluss hätten. Also die haben ja auch ihre Listen, wo sie, wenn sie die Leute analysieren, um zu gucken, wie sie sie zielgerichtet manipulieren können, wo sie Dinge aufgelistet haben, wie hat er ein gutes Verhältnis zu dem Pfarrer seiner Kirche, hat er gläubige Verwandte, die vielleicht Risikofaktoren, Störfaktoren sein könnten, ist er in einer festen Beziehung mit jemandem, der im Glauben steht oder sich auskennt, hat er negative Erfahrungen mit Sekten gemacht. Also so, die haben verschiedenste Dinge, wo sie dann halt gucken, um einschätzen zu können, wie gehen wir jetzt mit dieser Person spezifisch auch vor. Und da haben sie dann halt schon bei manchen eher die Sorge, dass die, wenn sie zu schnell sich öffnen gegenüber der Familie, da zu große Störfaktoren hätten. Und deswegen manche, ja, sind über Jahre hinweg, halten sie es geheim. In Korea Leute, die da 20, 30 Jahre drinne sind und niemand weiß es. Das ist mir so bewusst geworden. Ich habe dann so gerade im Geburtsort von Lee Man-hee habe ich das mal ein paar, so gefragt gehabt, wie viele Leute sind denn hier in diesem Geburtsort von dem verheißenen Hirten, wie sie denken, dass das ist, die an ihn glauben. Und so, ja, das wissen wir nicht. Das kann man ja nicht wissen. Und so, warum? Dann ist mir erst so gedämmert, ja, das sagen die ja nicht. Also in Korea selber
Ja.
ist so dieses Bewusstsein noch mal viel stärker, weil jeder könnte um dich rum einer sein. Du weißt nie, ist einer ein normaler Christ oder gehört der Shincheonji an? Die haben ja in den Kirchen vorne immer auch solche Hinweisschilder. Also wirklich in jeder Kirche, wo ich war, Shincheonji-Mitglieder dürfen hier nicht eintreten, weil man immer diese konstante Angst und Gefahr hat, dass sie als trojanische Pferde in die Gemeinde reingehen und die
Es erinnert
unterwandern.
mich an die DDR, an die Stasi, wo das später rauskam, dass der beste Freund irgendwann mal so ein Spitzel war, ne?
Genau so ist es. Also, so, die haben ja auch, die unterwandern ganze Kirchen, ganze Leitungskreise von Kirchen. Und das machen die wirklich so clever, dass sie dann den Leitungskreis unterwandern mit ihren Leuten. Die setzen dann den Hauptpastor ab und dann setzen sie einen eigenen, dann setzen sie einen Shinjanjila als neuen Pastor ein und dann wird langsam, langsam die ganze Kirche zu Shinjanji gebracht. So arbeiten die in vielen protestantischen Kirchen in Korea.
Okay, Simon, das sind sehr viele Informationen, die du uns gegeben hast. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Nicht nur, dass du heute so gastfreundlich gewesen bist, uns hier zu empfangen, deine Erfahrungen mit dir zu teilen, sondern dass du diesen Kampf aufnimmst. Ich meine, es gehört schon was dazu, in nach Südkorea zu reisen und das auch, auf sich zu nehmen, was du getan hast. Auch ein Dank an deine Frau und eine starke Frau in deinem Rücken. Könntest du das auch nicht tun, die das Ganze mitträgt?
Absolut, für Sie bin ich da sehr dankbar.
Und möchtest du, also meine Frage ist, möchtest du jetzt vielleicht noch so abschließend ein paar Worte an die Menschen richten, für die wir das Ganze hier machen?
Ja, danke so für diese lieben Worte erstmal. Erstmal ist mir auch wichtig, da zu sagen, dass es ein ganzes Team ist, was da auch mit dahinter steht. So viele Leute, die da so viel Zeit reingesteckt haben, so viele Angehörigen, die mitgeholfen haben bei der Übersetzung dieser Videos. Leute, die da so, so, so viel Zeit, Kraft, Ressourcen und auch Geld bereitgestellt haben, dass die Flüge gebucht werden konnten nach Korea, diese Videos gedreht und übersetzt werden konnten. Also ich bin da selber auch so dankbar für viele Menschen und letztendlich Gott, der da die Türen geöffnet hat und es ermöglicht, einfach diesen Dienst zu seiner Ehre zu gebrauchen. Und um mich an die Shinjanji-Mitglieder zu richten, für die wir diese Aufklärungsarbeit machen, mir ist einfach in dem Ganzen wichtig, dass ihr realisiert, wir sind nicht gegen euch. Egal wie jetzt auch ein Mike innerhalb von Shinjanji geframed werden wird oder wie ich eh schon geframed werde und in Korea alle möglichen anderen Leute, die diese Aufklärungsarbeit betreiben. Uns geht es nicht darum, gegen euch zu arbeiten, sondern euch Informationen bereitzustellen, die euch von der Organisation, in der ihr euch befindet, nicht gegeben werden. Wir wollen einfach, weil wir sehen, was für eine zerstörerische Spur Shinjanji im Leben von Familien und von Einzelnen anrichtet, diese Informationen ins Netz stellen und sind für euch. Wir glauben, dass Shinjanji euch nicht näher zu Gott hinbringt, sondern euch letztlich von ihm wegbringt. Und fragt euch selber, ihr, die ihr vielleicht selber ein aktives Glaubensleben mal hattet, bevor ihr bei Shinjanji wart, wie geht's euch heute? Fühlt ihr euch Gott heute näher? Oder dreht sich nicht eigentlich primär alles ums Missionieren und ums Arbeiten für diese Organisation? Welche Rolle spielt Gott, die Beziehung zu ihm, heute in eurem Leben im Vergleich zu früher? Ihr siezt Gott in euren Gebeten. Wollt ihr wirklich sagen, dass ihr euch Gott heute näher fühlt, jetzt wo ihr ihn in Sie-Form anredet, als in der Zeit, wo ihr durch Jesus den freien Zugang zu ihm hattet und ihn genossen habt? Diese Frage will ich euch stellen und auch fragen, fühlt ihr euch mit eurem Leben heute wohl? Geht es euch gut in Shinjanji? Wie wirkt sich Shinjanji auf eure Psyche, auf eure Gesundheit, auf eure Familie, auf die Beziehung zu euren Kindern, zu euren Freunden aus? Habt ihr noch aktive, gute Freundschaften? Wir wollen, dass es euch gut geht und wir glauben, dass Shinjanji euch nicht gut tut. Weder in geistlicher Hinsicht, in der Beziehung zu Gott, noch in der Beziehung zu euren Mitmenschen, noch in der Beziehung zu euch selbst. Deswegen machen wir diese Videos, deswegen machen wir diese Aufklärungsarbeit und wir hoffen, dass sie euch zum Nach- und auch Umdenken bringen. Und ich danke dir, Mike, an dieser Stelle für, ja, einfach das Privileg, hier eingeladen worden zu sein für diese Interviews und auch an die Community mich richten zu dürfen.
Ich habe zu danken.